So, schönen guten Tag alle zusammen, ihr Menschen, Kinder da draußen an den Empfangsgeräten, den Mobile Devices. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Und bevor wir gleich zu Anna Böck kommen, die heute nämlich da ist, yay, möchte ich euch noch kurz über mein Buch, was jetzt bald kommt, in Kenntnis setzen. Gott kann auch nicht alles, so heißt der Titel. Es ist bei Ruach bald im Begriff zu erscheinen. Also der Termin ist der 15. April. Vielleicht geht's auch vorher, aber 15. April, das ist der Termin mit ein bisschen Puffer. Ich würde mich freuen, wenn ihr das lest und mir ein bisschen Rückmeldung gebt und so weiter. Ich freue mich so, dass das kommt. Es ist was Tolles. Das muss ich vorher nochmal loswerden. Und jetzt, Anna, schön, dass du da bist.
Ja, und schreibt vor allem Rezensionen auf Amazon. Das bringt nämlich ganz viel.
Oh, das ist gut. Wir könnten vielleicht direkt da einsteigen. Du bist ja auch Autorin unter anderem, hast eine Menge Bücher geschrieben, also zumindest zwei. Eins selber und eins wurde, okay. Magst du mal kurz dazu was sagen? Dann haben wir den Werbeblock nämlich auch drin, das finde ich auch gut.
Genau, ich habe mein Buch heute das erste Mal in Händen halten dürfen.
Ach, Glückwunsch.
Ja.
Geil.
Ja, genau, das ist das Privileg, wenn man da arbeitet, wo das Buch verlegt wird. Ich habe in dieser Saison ein Buch selber geschrieben, das ist ein Mashup aus Reiseführer, Tagebuch und Bucketlist. Das heißt Meet God Here. Da stelle ich 77 Orte quer durch Deutschland vor, wo man Gott begegnen kann. Und ich habe ein irre Buchprojekt, wo ich 49 richtig coole Autoren zusammengeholt habe. Und die haben alle die Aufgabe gehabt, schreib eine Andacht über Krise. Egal, ob über deine privaten Krisen oder über die Weltkrisen. Und die haben alle irre ehrliche Texte abgeliefert, kaputt geborgen. Beides sehr geile Bücher.
Gedanken aus der Krise. Du hast heute da einen Instagram-Post zugemacht, den werde ich gleich mal teilen. Beide Bücher sehen ziemlich cool aus. Also sehr schick
geworden.
Die sind
auch beide von, also da kann man fast auch noch einen Werbeblock machen, die sind von Andreas Sonnhüter grafisch gemacht worden und der macht einfach geile Arbeit.
Was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
Na, wer ist dein Grafiker?
Andreas Sonnhüter, was soll ich sagen? Ist das denn die Möglichkeit, der Typ?
Tja. Die christliche Verlagswelt ist sehr klein.
Ist einfach ein Monopol, was der sich da geschaffen hat. Aber der ist auch einfach gut, was willst du machen? Stark. So, des Weiteren bist du aber auch Lektorin. Das heißt, du arbeitest in einem Verlag.
Genau.
Das finde ich stark, glaube ich, ein sehr spannender Beruf, kann ich mir vorstellen. Du kannst wahrscheinlich eine Menge Bücher lesen, die du spannend findest. Hoffentlich nicht so viele, die du nicht spannend findest.
Genau, also es ist tatsächlich, also dadurch, dass es mehr ist als nur Korrekturlesen, was man sich ja immer so drunter vorstellt, sondern ich auch viel quasi das Management rund um so ein Buchprojekt, das ist ja immer ein Projekt, mache und dann natürlich auch dabei bin, wenn wir überlegen, was für Themen wollen wir, welche AutorInnen wollen wir. Da habe ich auch ein bisschen Einfluss drauf und genau. Dann sind es doch oft die Projekte, wo ich denke, oh, wie cool.
Voll gut. Das ist der Neukirchner Verlag, wo du arbeitest. Genau. Und da erscheint dann auch das, also beide Bücher sind, glaube ich,
dort hier und kaputt geboren.
Genau. So, dann, du hast eine Menge Zeug. Du bist im FreshX-Vorstand. Was Cooles, was? Also, ich meine, ich habe ja an der CVM-Hochschule studiert und da ist ja FreshX so der Dauerrenner. Da reden alle drüber. Und du bist im Vorstand, du machst es, du setzt es um.
Genau. Bin ich letztes Jahr reingewählt worden. Das ist ja immer so peinlich. Also, ich bin die Quotenfrau. Es wurde noch eine Frau gesucht für den Vorstand, aber ich habe das schon auch gerne gemacht, weil ich einfach auch viel mit FreshX schon in meinem Leben gemacht habe, auch bei den Erprobungsräumen war in der Mitteldeutschen Kirche.
Und sehr schön, ja.
Genau.
Für diejenigen, die nicht wissen, was FreshX ist, wie würdest du das kurz beschreiben?
FreshX ist im Prinzip der Versuch zu überlegen, wie Kirche heute Menschen begegnen kann. Und es ist nicht irgendein Programm oder ein Rezept oder so, sondern es ist so eine Haltung mehr. Also dieses zu gucken, wer ist hier um mich rum und dann zu überlegen und was brauchen die, damit wir gemeinsam irgendwie Gott entdecken können. Und das kann halt dann sehr unterschiedlich sein. Da können sehr verrückte Sachen bei rauskommen. Das können aber auch ganz, ganz ruhige Sachen sein. Also ja, also von wir machen eine Pommesbude auf, bis hin zu, wir gehen Leute zu Hause besuchen und singen mit ihnen.
Ja, Ich glaube, es gibt von FreshX auch einen YouTube-Kanal mit verschiedenen Videos von Projekten, die vorgestellt worden sind. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz guter Einstieg, um sich mal ein bisschen so ein Bild zu machen.
Genau, oder mal die frische Theke hören, um mal hier einen anderen Podcast zu benennen.
Tatsächlich ein Podcast, der mir auch sehr nah ist. Ja,
Grüße genau. Gehen raus.
Grüße gehen raus. Du schreibst in der korrekten Bande, hast da die Kolumne Gott macht Politik. Also bist du auch bei den Jesus Freaks
genau.
drin.
Ja, also ich bin beim Freaksock als Reichsleitung, also ich bin Pressesprecherin, genau, und bin darüber so ein bisschen in der Bewegung drin. Bin jetzt in keiner expliziten Jesus Freak Gemeinde. Das ist ja nur ein Teil von uns, weil da gibt's gar nicht so viele. Wir sind sehr verstreut. Ja.
Ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr, also eigentlich habe ich fest eingeplant, dieses Jahr auch wieder beim Freakstock zu sein.
Wird cool.
Ich glaube auch.
Erstes Augustwochenende für alle, die einen Kalender zücken wollen. Eine große Party mit 2000 anderen Leuten.
Und wieder in Altstädt, also sprich auch im Flughafen.
Genau, Altstädt auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Sehr gut. Machen wir. Gehen wir alle hin, treffen wir uns. Wird ein großes Fest. Du bist Fahrerin und da kommen wir gleich auch nochmal drauf, weil das erste Mal, dass du mir begegnet bist, ist noch tatsächlich gar nicht lange her, ist ein paar Wochen her, da habe ich von dir einen Beitrag auf Instagram gesehen. Kontext war Fahrpersonen gegen Rechts, da hat es diese Instagram-Kampagne gegeben und da hast du ein Video, ein Reel zu aufgenommen und hast da so ein bisschen eine, ich sag mal, kritische Position gehabt, die ich total interessant fand. Magst du noch mal kurz erklären, was Fahrpersonen gegen Rechts, was ist deine Kritik da?
Genau, also es war noch ein Beitrag tatsächlich, es war noch gar nicht ein Reel. Ich habe danach dann angefangen, auf einmal Reels aufzunehmen.
Okay.
Genau. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen die Aktion und ich kenne auch die InitiatorInnen zum Teil besser, zum Teil nicht ganz so gut, aber so, ne? Und das sind alles richtig coole Leute und ich möchte die eigentlich gar nicht schlecht machen. Ich habe gemerkt, dass sich in mir drin irgendwas gesträubt hat und dass ich gemerkt habe, okay, für mich funktioniert es gerade nicht, dass ich jetzt diese Kachel nehme, mein Bild drauf klatsche und das poste. Das hat sich für mich nicht authentisch angefühlt. Und ich bin diesem Gefühl nachgegangen. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich, als ich noch als Pfarrerin gearbeitet habe, meine letzte Stelle war im Thüringer Wald. Und da hatte ich ziemlich viele politische Themen einfach. War ich viel auf Demos, habe teilweise auch Demos selber angemeldet. Hab bis heute noch sehr viele politische Freunde da unten, hab dort auch Parteipolitik gemacht. Und daher weiß ich einfach, wie krass es ist, wenn man wirklich irgendwo ist, wo 20% AfD gewählt werden. Da weiß ich, wie krass es ist, wenn man, also es war in Suhl, das ist die Stadt, wo die einzige Erstaufnahmeeinrichtung von Thüringen ist. Wie krass das ist, wenn dann regelmäßig irgendwie ein Höcke zu Gast ist und da oben einfach mal mobil macht in den Wohngebieten neben der Erstaufnahmeeinrichtung. Wie krass es ist, wenn auf einmal ein Hans-Georg Maaßen für die CDU kandidiert und man dann versucht, Zivilgesellschaft zu mobilisieren und als Pfarrerin eigentlich nur noch als Partner irgendwelche Menschen hat, die andere Leute als linksextrem bezeichnen würden. Und so diese Zivilgesellschaft wegbröckelt. Und wie schwer es dann ist, sich hinzustellen und zu sagen, und ich bin immer noch gegen rechts und gegen die AfD. Und jetzt war diese Welle da mit diesen riesen Demos, die ich auch abgefeiert habe, aber wo ich bis heute so Angst habe, dass das jetzt alles zurückgeht und man auf einmal merkt, dass es gar nicht so leicht ist, da dran zu bleiben und wirklich konsequent immer wieder sich dazu zu äußern und öffentlich zu bekennen. Und auf dieser Welle ist es halt irgendwie so leicht, da mitzugehen und ein öffentliches Statement zu machen und so weiter. Und alle Bischöfe haben sich eingereiht und so weiter. Und genau, aber was war also schon wenige Monate davor? Ich fand es sehr spannend. Ich habe deinen Podcast gehört, jetzt in Vorbereitung. Und habe die Folge mit Sarah Vecera gehört. Und Sarah sagt da, ich höre nichts von den Kirchen in Bezug auf AfD. Das ist nur ein paar Monate her. Und genau, und jetzt machen sie alle was, weil es gerade in ist. Aber eben zu sagen, Leute, stellt euch hin und bekennt euch, wenn es gerade nicht in ist. Ist jetzt sehr spannend, seit meinem Post damals ist ja noch ein bisschen was passiert, wozu wir ja heute vielleicht auch nochmal kommen, wo ich die Kirche ja ein bisschen provoziert habe, sich mal zu positionieren zu anderen Themen. da hat sie mich tatsächlich positiv überrascht.
Ich muss sagen, ich bin ja so ein Wessi durch und durch. Also hab lange in Düsseldorf gewohnt, ein paar Kilometer vor der holländischen Grenze. Und ich weiß, als vor ein paar Jahren diese Pegida-Geschichte anfing, da hat es dann auch in Düsseldorf so einen kleinen Ableger gegeben. Das waren irgendwelche Rechtsradikalen, die aus, ich glaube, dem Solinger Raum, da gibt's irgendwie so eine Zelle. So, und die waren da mit 40 Mann. Und in Düsseldorf haben sich da einfach 8000 Mann gegengestellt. Und deswegen, es hat eine Pegida-Veranstaltung, Dügida hießen die da, hat's gegeben und dann nie wieder, weil einfach ganz klar war, in Düsseldorf, so, gibt's nicht. Und das war tatsächlich das einzige Mal, dass ich da in Düsseldorf auf einer Demo war, weil das war eben das, was war. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man im Osten ist. Kannst du das mal noch ein bisschen erzählen? Du warst da Fahrerin. Ja. Was muss man da wissen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich muss dazu, Disclaimer, ich bin auch kein Ossi. Mhm. Also ich komme aus Baden-Württemberg. Und also ich habe im Vikariat immer meine Mitvikare und Vikarinnen genervt, wenn ich gesagt habe, ja, das gilt für uns, aber die Kirchen im Osten sehen schon ganz anders aus. Und dann bin ich sehr bewusst rübergegangen und, also rübergegangen, ne? Das war 2014. Und also es ist schon viel anders. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt jeden Tag irgendeinem Glatzkopf mit in Springerstiefeln begegnest. Also das zeigt sich anders. Also es zeigt sich zum Beispiel auch in einer Sprachlosigkeit, dass man eigentlich nicht über politische Meinungen redet, weil man sich gar nicht traut, weil man Angst hat, dass der andere was anderes denkt, weil es eben einen so schnell auseinandertreiben kann, weil man irgendwie weiß, dass die Meinungen so krass auseinandergehen. Und also ich habe gerade heute, also es wurde mir wirklich anders. Ich war auch mal in Sonneberg Pfarrerin, also die in dem Landkreis, wo jetzt ein AfD-Landrat ist, und habe da heute Statusmeldungen von einer Frau gesehen, die halt eigentlich nur ihren Sohn abgefeiert hat, der einen Vorlesewettbewerb gewonnen hat. Und das letzte Bild der Serie war dann das Gruppenfoto mit dem Landrat. Und sie so ganz rührselig, ja, und der Robert war auch da. Also der heißt Robert Sesselmann. Und mir kam's Kotzen. Und das kommt dann in so Seitendingern, dass man das dann so nebenbei mitkriegt, wie jemand tickt. Und dann redet man aber nicht mehr, weil das würde was kosten. Das kann die Freundschaft kosten. Das kann, also mich hat's als Person des öffentlichen Lebens, hat es sehr viel gekostet. Also dass ich sehr in der Kritik stand, dass ich teilweise auf der Straße nicht sehr nette Dinge hinterhergerufen bekommen habe, dass ich auch, sobald irgendwas anderes kritisch war in der Gemeinde, ich jeglichen Rückenhalt verloren habe, weil, und das ist jetzt das, wohin das sich versteckt, dieses alle immer so sagen, ja, man muss doch neutral sein. Also das ist so eine ganz böse Sache, dass dieses, du, also gerade du als Pfarrerin, du musst doch für alle da sein. Und so ein ganz, ganz falsches Verständnis von Neutralität, auch überhaupt der Gedanke, dass wir neutral sein könnten, also niemand kann neutral sein. Und dieser Anspruch, ich müsste doch für alle gleich da sein. Und das einfach auch zu sagen, ja, es kann manchmal auch heißen, für jemanden da zu sein, ihm zu sagen, was du sagst, ist scheiße. Hm. Und ich bin da sehr deutlich und sehr wenig diplomatisch. Und das ist tatsächlich, da kommt noch so ein psychologisches Ding rein. Leute, die wirklich DDR erlebt haben, die sind trainiert worden, diplomatisch zu sein. Die sind trainiert worden, Sachen durch die Blume zu sagen und nicht direkt. Mhm. Jetzt kommt da so eine Anna daher und sagt einfach, ihr könnt doch nicht AfD wählen. Der Björn Höcke, der ist erwiesenermaßen rechtsextrem. Das geht einfach nicht. Mhm. Und das ist überfordernd.
Mhm. Mhm. Verstehe ich. Und kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie das jetzt im Kontext Kirche, also wie war das dann jetzt speziell auch als Pfarrerin? Hm. Du bist ja als Theologin, ist das dann in christlichen Kreisen, ist das genauso? Oder ticken die Christen da nochmal anders als die Menschen, die sonst da so im Dorf rumlaufen?
Wenn ich das alles so wüsste. Also ich glaube natürlich, es gibt keine allgemeine Antwort, ne? Mhm. Es gibt die Menschen, die wirklich 89 an vorderster Front friedliche Revolution vorangetrieben haben und die deswegen auf diese Art und Weise hoch verbunden sind, auch mit der Kirche und mit der Friedensbewegung. Und dann gibt es aber auch einfach so ganz normale Dorfgemeindeglieder, die ihre Kirchlichkeit über Generationen geerbt haben, wo das Wichtige ist, ob im Pfarrhaus Licht brennt und die Dorfkirche überhaupt noch bespielt wird. Also es ist ja, ich sag mal, im dörflichen Bereich, also ich hatte mal 11 Kirchen und das war noch wenig.
Wahnsinn.
Und da kommt man halt auch nicht so oft hin und dann kommt man auch nicht so sehr ins Gespräch mit den Einzelnen. Und genau, und dann sind das so Fragen. Und dann ist halt das Problem, wenn es dann politisch wird, also wieder dieses Grundsatz, wir sind doch neutral und sowas, wir halten uns da raus. Und dann natürlich auch, dass wenn ich mich da positionieren würde, dann betrifft es meine Nachbarn, dann betrifft es meine Verwandtschaft. Also die Linien gehen ja durch alles durch, durch die Familien, durch die Freundeskreise. Und man weiß ja ungefähr, wer was wählt. Und wenn ich mich jetzt positioniere, dann riskiere ich, diese privaten Bezüge aufzugeben. Und deswegen schwappt das dann halt insofern in Kirche rein, als dass das, was man sich wünschen würde, dass man sagt, hier, wir stehen für Nächstenliebe. Und die EKM hat diesen Slogan, Nächstenliebe verlangt Klarheit. Aber wenn es um die Klarheit geht, wird's dünne.
Mein Bild von Kirche im Osten ist sehr stark geprägt von, ich glaube, Lothar König. Jena.
Ja.
So, ich glaube, dass der nicht sehr repräsentativ ist, aber für die, es lohnt sich, glaube ich, mal den zu googeln, der sehr stark auch, was Demonstrationen angeht, in der Jugendarbeit in Jena hat der eine klare Kante gegen Rechtsextremismus gefahren, ist dann auch ja irgendwie vors Gericht gezerrt worden wegen einer fadenscheinigen Sache. Er habe irgendwie auf einer Demo Polizisten da bedroht beziehungsweise gegen Polizisten aufgewiegelt. Zum Glück hatte sein Team die ganze Szene aufgezeichnet, konnte dann darstellen, jetzt ist genau das Gegenteil gewesen. Aber ja, der hat auch krasse Sachen erlebt. So, und deswegen ist mein Bild ist so ein bisschen ja Kirche, da ist ja irgendwo klar, gegen Faschismus, die Leute gehen auf die Straße, das sind die, die im Osten mobilisieren. Was für ein Bild hast du?
Also natürlich habe ich auch Lothar König als Bild, ne? Ich kenne ihn, oder also ich kenne ihn jetzt nicht so direkt, aber ich bin ihm schon begegnet, sagen wir so, also auf Demos hat man sich gesehen. Und also das ist das, was ich meinte, den Bereich gibt's auch. Das ist ja, also Lothar König kommt, glaube ich, auch aus der Friedensarbeit und so weiter. Das ist aber halt Jena, das ist dieses, also viel größere Städte gibt's in der EKM nicht. Und also die Städte sind da schon nochmal anders aufgestellt, das muss man sagen. Und das erstmal, es gibt diesen Bereich von Kirche. Ich nehme tatsächlich Kirche wahr, und das würde ich sogar EKD-weit sagen, dass gerade Kirche sich nicht mehr traut. Also, dass einfach dieses ist, wir verlieren so viele Leute, wir wollen sie nicht auch noch so verlieren, indem wir uns zu klar positionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch das, es gibt immer wieder die sich doch hinstellen. Und da bin ich sehr froh und dankbar drum. Aber so mal, ja, ein klares Statement hört man wirklich selten.
Magst du, das war jetzt gar nicht vorher abgesprochen, aber magst du mal ein bisschen erzählen? Du bist ja jetzt nicht mehr da, sondern du bist gewechselt. Magst du mal erzählen, wie das dazu gekommen ist?
Puh, also das geht ein bisschen weg von dem Politikthema. Das spielt ein bisschen rein, aber nicht so sehr.
Okay.
Also ich war 8,5 Jahre Pfarrerin und ich habe in diesen 8,5 Jahren 3 Pfarrstellen gehabt. Und also die ersten 2 jeweils 1,5 Jahre und bin dann wieder weitergezogen. Und das hatte Gründe, die viel in Konflikten lagen vor Ort und so. Und das Spannende war auch, dass sich da vieles wiederholt hat, obwohl es sehr unterschiedliche Gemeinden waren. Und am Ende war es so, dass ich eigentlich eine sehr coole Situation hatte mit einer Kollegin, die mich sehr supportet hat, und dann ist die Kollegin krank geworden. Und zwar also so längerfristig krank geworden, und dann war für mich klar, ich krieg das, also ich hatte so meine Narrenfreiheit, weil ich Jugendpfarrerin war und so. Genau. Dass es zu diesen Konflikten kam, hat immer 2 Seiten, wo ich inzwischen sage, natürlich ist mein, also würde ich sagen, für das, was allgemein von Pfarrern erwartet wird, ist meine Persönlichkeit falsch anscheinend. Also was deine Hörer ja nicht sehen ist, oder wenn du ein Foto hochlädst, dann schon, ist, dass ich inzwischen auch mit blauen Haaren rumlaufe und die trage ich auch im Herzen. Und manchmal ist das direkte Wort anscheinend nicht so gern gesehen, weil ich halt auch klare Meinungen zu manchen Dingen habe, die man in Kirche so erwartet. Gerade wenn es um Traditionen geht und so, bin ich immer nicht so dabei. Genau, und da hat sehr viel geclasht und wo ich inzwischen einfach sage, das System Kirche und ich passen nicht zusammen. Da ist ganz viel drin, aber vor allem so dieses Bewahrertum, wo ich einfach sage, ich bin einfach viel schneller bei den Leuten und bin dann halt dummerweise immer bei denen, die in Kirche keine Macht haben. Also vielleicht, was man das noch plastisch macht, und dann kommt die Politik nämlich wieder rein. Als bei meiner letzten Stelle dann in der Zeitung stand, dass ich gehe, hatte ich am kommenden Sonntag keinen Gottesdienst, hatte frei und es war der 1. Mai. Und was macht Anna am 1. Mai? Sie geht natürlich zur Kundgebung. Und das war der Ort, wo mir die Leute mit Tränen in den Augen um den Hals gefallen sind und gesagt haben, was sollen wir machen ohne dich hier? Und das war so, wo ich so dachte, so ja, scheiße, für euch würde ich sogar total gerne da bleiben. Aber eben in der Position in der Gemeinde hätte ich es nicht ausgehalten.
Mal umgedreht, was glaubst du, was könnte Kirche im Osten, aber generell einfach gegen Rechtsruck, gegen Polarisierung, Gesellschaftsspaltung und so weiter, was könnte Kirche machen?
Also wenn wir ein Rezept hätten gegen Rechtsruck, dann könnten wir wahrscheinlich sogar Geld damit machen. Das Problem ist, es gibt nicht diesen Zauberspruch, mit dem wir das umgedreht kriegen. Das ist ganz, ganz viel klein-klein. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann mit diesen Reels angefangen habe. Also ich mache gerade so ein bisschen so Demokratieschulung oder sowas, keine Ahnung. Also immer so kurze Videos, wo ich so sage, was kann man tun, um die Demokratie zu stärken? Was muss man verstanden haben? Wer ist zum Beispiel die Antifa? Auch sowas versuche ich zu erklären und näher zu bringen. Und das sind alles kleine Sachen, die erstmal so sich anfühlen, als würden sie nichts bewegen. Und ich glaube, genauso ist es das, was Kirche machen kann. Also sie kann eine Haltung vorleben, sie kann Räume bieten. Also zum Beispiel für Gesprächstrainings, wie rede ich mit meinem Onkel, wenn der mal wieder rassistische Thesen raushaut. Oder eben so eine Arbeit wie von Sarah Vecera, die einfach rumgeht und aufklärt und sagt, hey, Rassismus fängt nicht erst an, wenn du vorm Asylbewerberheim stehst. Rassismus fängt viel, viel früher an, fängt mit deinen Bildern an, die du hast. Also wir alle sind ja irgendwo rassistisch, weil wir einfach in dieser Gesellschaft, die rassistisch ist, aufgewachsen sind. Also genau, dafür Raum zu bieten. Und ich würde mir tatsächlich viel mehr wünschen, dass manche Sachen einfach klar sind. Also es kommt jetzt so langsam, ne? Wir haben jetzt von den katholischen Bischöfen das klare Statement, man kann nicht AfD wählen, wenn man Christ ist. Da kommt jetzt auch gerade aus der EKM, gab es jetzt da auch ein Statement zu, einfach weil da jetzt ein paar Landtagswahlen anstehen. Und das würde ich mir eigentlich gern noch so auf alle Ebenen durchbuchstabiert wünschen, ne? Weil so ein Statement von oben ist mal ganz gut, aber das kommt halt noch nicht unbedingt dann in jedem Dorf. Also ich glaube, da hätte Kirche Potenzial. Also dieses Potenzial hat sie auch schon in der Geschichte ausgeschöpft. Also gerade dieses Raum geben, ohne zu fordern. Es ist ja oft so dieses, ja, wir geben euch Raum, aber eigentlich hoffen wir dann, dass ihr euch taufen lasst. Aber eben einfach zu sagen, nee, macht mal hier euer Ding. Die meisten Punkkonzerte in DDR-Zeiten haben in Kirchen stattgefunden, weil Kirchen gesagt haben, hier ist der Raum dafür. Ja, sowas.
Ich höre Raum, das kann ich sehr gut hören. Ich bin ja sehr in diesen Social-Media-Diskursen, das interessiert mich. Habe ich auch versucht, so ein bisschen wissenschaftlich zu gucken, was gibt's da an Studien und so weiter. Eine Studie, die ich da gefunden habe, die sagt im Grunde, das, was wir brauchen, ist, dass es Räume gibt, wo Menschen sich austauschen können und deutlich werden kann, dass Menschen mehr sind als das, was sie auf Social Media posten, weil Social Media immer eine Verkürzung ist und eine Zuspitzung und Menschen in der Regel weder so radikal noch so einseitig sind, wie sie sich auf Social Media geben. Und das, also vorzustellen, dass es Kirche gibt, die Raum schafft, damit Menschen in einem Rahmen zusammenkommen und sich kennenlernen können, austauschen können, fände ich spannend.
Und ich würde trotzdem den Rahmen betonen wollen.
Ja.
Also weil es muss dann schon auch trotzdem klare Regeln geben, dass manches auch nicht okay ist, wie zum Beispiel Hass. Und genau, und ich frage mich gerade, also auch, um das Bild nochmal schärfer zu kriegen, also Kirche macht ja immer unglaublich viel. Sie ist total, also wir sind am Sterben, wir haben keine Leute mehr, wir haben kein Geld mehr. Naja, manchmal haben wir noch Geld, viel zu viel, aber manchmal auch nicht mehr. Aber wir tun so, als wäre es noch so wie vor 20 Jahren. Und es muss unbedingt das geben und es muss unbedingt, also der Pfarrer muss unbedingt zu Oma Erna zum Geburtstag kommen und wehe, wenn der Seniorenkreis eingestampft wird und wehe, es gibt keine Kinder- und Jugendarbeit und aber auch bitte nur so, wie wir es früher gemacht haben und so weiter. Also es gibt so ganz viel, wo Kirche denkt, sie müsste. Und das ist aber nicht Raum geben. Also Raum geben muss schon so sein, dass auch wirklich die Leute kommen würden und dass der Raum so ist, dass sie sich öffnen können.
Ich habe in Düsseldorf so eine Initiative kennengelernt, die nannte sich Düsseldorf spricht. Hm. Ich glaube, das war das so ein bisschen, die Leute, also das war eben der Raum. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das mit Regeln und mit Atmosphäre gemacht haben, aber die Idee war eben, die Leute konnten ihre Themen mitbringen und das zur Diskussion stellen. Naja, keine Ahnung, ob das kommen wird. Ich fänd's ganz gut, fänd's wichtig, dass da Kirche auch einen Beitrag hat. Du hast gerade schon angedeutet, dass du eine positive Überraschung mit Kirche hattest. Magst du da was zu sagen?
Also wir haben ja jetzt gerade nur über rechts gesprochen. Mhm. Wir haben ja noch ein paar andere Krisen.
Es kommen ja noch ein bisschen was. Ja, ja.
Also wir leben mitten in der Klimakatastrophe. Was bei mir, also das fing tatsächlich in Suhl an, als ich Jugendpfarrerin war. Also, nee, stopp, es fing früher an. Also mein Vater hat für einen Politiker von Bündnis 90 gearbeitet. Ich wurde ökologisch erzogen. Das war für mich Gesetz. Dann wurde ich Christ und auf einmal war ganz viel anderes wichtiger. Und irgendwie ist dieses politische Erbe, was ich da bekommen habe, ein bisschen verschütt gegangen. Und jetzt ganz fast forward war ich in Suhl Jugendpfarrerin und eine meiner Jugendlichen meinte, Anna, ich habe übrigens Katja deine Telefonnummer gegeben. Ich so, wer ist Katja? Aber ist okay. Ja, die brauchen einen Raum, die wollen Fridays for Future gründen. Mhm. Und das war wirklich, also da war Fridays for Future gerade mal ein paar Monate alt. Wir hatten gerade so registriert, dass es Greta gibt. Und dann hat sich irgendwann tatsächlich diese ominöse Katja gemeldet und hat gesagt, ja, wir brauchen einen Raum. Also ne, wir waren ja beim Raum geben. Und die haben gesagt, klar, Fridays for Future, überhaupt kein Problem, kommt. Aber eine Bedingung, ich bin dabei. Nicht, um euch irgendwie zur Kirche zu ziehen, sondern einfach, weil ich möchte euch unterstützen. Ich möchte gucken, ob ich euch helfen kann und so weiter. Und das war, glaube ich, mein erster Schritt wieder zurück in die Politik. Es war auch ein Schritt auf dem Weg in die Parteipolitik rein, weil ich dann wenig später bei den Grünen auch eingetreten bin. Und es war vor allem ein erster Schritt dahin, dass ich mich heute Klimaaktivistin nenne. Das hat noch ein bisschen länger gedauert, bis ich irgendwie gecheckt habe, ich bin wirklich Aktivistin. Und das kam auch durch eine externe Zuschreibung. Genau, und dann habe ich das letztes Jahr noch mal etwas konkreter gemacht und bin bei den Grünen wieder ausgetreten, weil das in NRW nicht so schön ist mit Lützerath und so. Und bin bei der letzten Generation, naja, eingetreten, nicht wirklich. Also es ist ja ein Netzwerk.
Gibt kein Parteibuch bei denen.
Nein. Ja, wobei, wir machen ja jetzt Europawahl. Also, genau. Aber damals, also ich habe mich einfach da mal bei einem Protesttraining angemeldet und genau, und saß dreimal auf der Straße. Und 14. Februar am Valentinstag hatte ich meinen allerersten Prozess, wo ich eben angeklagt war wegen Nötigung im Straßenverkehr, der Klassiker. Und zwei Wochen vorher war ich als Aktivistin, als Referentin eingeladen auf einer Friedenstagung, wo so die ganzen Friedensbeauftragten innerhalb der Landeskirchen und der EKD da waren. Unter anderem auch Friedrich Kramer, quasi der Bischof, bei dem meine Ordinationsrechte liegen. Und ich wurde auf dieser Tagung gefragt, was ich mir als Aktivistin von Kirche wünsche. Und ich habe halt auch Ähnliches gesagt wie heute. Vor allem, dass, also das war, da war gerade das so mega in. Da waren gerade diese ganzen Demos und diverseste Bischöfe hatten eben ein Statement gepostet irgendwo und so. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte gern mal ein Statement, bevor es alle machen. Und ich hätte einen konkreten Vorschlag. Ich habe in zwei Wochen einen Prozess. Nach diesem Panel kam der Bischof auf mich zu und sagte, Frau Böck, wo soll ich mich hinstellen? Können Sie es mit Ihrer Handykamera aufnehmen? Und ich stand mit meinem Handy da und habe meinen Ohren nicht getraut, wie er quasi sich hingestellt hat und ein Social-Media-fähiges Statement rausgehauen hat, dass er für einen Freispruch für mich ist und die Kriminalisierung nicht gut findet und dass es richtig ist, sich für unsere Welt und die Natur und die Umwelt einzusetzen. Und das fand ich schon sehr, sehr krass. Und habe dann eben auch mit der letzten Generation geguckt, wie machen wir das strategisch und so weiter. Und dann haben wir einen Tag vor dem Prozess dieses Statement gepostet. Und am Tag des Prozesses ein Statement von mir. Gleichzeitig haben mir ein paar Sinfluencer auch angeschrieben. Und ich habe tatsächlich an dem Tag mit diesem Video erlebt, dass diverseste Sinfluencer, wie sie sich ja nennen, das quasi in ihre Story gepackt haben, geteilt haben. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen aus der Kirchenbubble. Ich war auch sehr begeistert, weil, also ich hatte an dem Tag echt sehr viel anderes zu tun. Und ich habe immer nur so nebenbei mitgekriegt und es war nicht so viel Hate Speech, wie man das sonst so erwartet, aber es waren natürlich welche da. Und ich war sehr beeindruckt, dass, also ich meine, bei den ganzen politischen Sachen und so, da kam sofort jemand aus der Klimabubble und hat gegenargumentiert, aber eben auch bei den theologischen Argumenten haben sich sofort Leute stark gemacht. Und das fand ich, genau, also das hat mich sehr begeistert, das habe ich einfach der Kirchenbubble nicht zugetraut.
Ich habe es gesehen, habe es geteilt und mitgefiebert. Da war tatsächlich schon klar, dass du zum Podcast kommen wirst. Wir haben das jetzt eigentlich so terminiert gehabt, dass du vom Prozess hättest erzählen können. Jetzt ist es so, dass der nochmal vertagt wurde, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Genau, aber da kann man dir dann ja bei Pfarrer2Go folgen auf Instagram und ich denke, da wirst du Updates geben, genau, was da so passiert.
Mhm. Also ich kann jetzt hier schon eine Update geben, was ich noch nicht auf meinem Social-Media-Account gegeben habe.
Oh, spannend, sehr gut. Also,
ich habe tatsächlich letzte Woche einen Strafbefehl bekommen von einer anderen Aktion. Also ich war ja bei 3 Aktionen beteiligt. Mhm. Das heißt, ich erwarte eigentlich so 3 verschiedene Sachen. Das am Valentinstag war wegen Bochum und jetzt letzte Woche kam ein Strafbefehl wegen Essen, den ich jetzt, da habe ich heute das Einschreiben losgeschickt, dass ich dem widerspreche.
Mhm. Strafbefehl heißt für den
quasi man skippt sozusagen den Gerichtsprozess und kriegt gleich gesagt, du hast das und das falsch gemacht und deswegen kriegst du jetzt so und so viel Tagessätze und darfst so und so viel bezahlen. Ja. Also wir reden über 4-stellige Beträge.
Ja. Genau. Ja, die man jetzt nicht unbedingt, also ist aus.
Also man kalkuliert es natürlich ein, ja. Man weiß ja, was man tut, ja, wenn man in so eine Aktion reingeht. Und das ist zum Beispiel tatsächlich auch so, diese Tagessätze sind ja auch so einigermaßen gehaltsabhängig. Also das Ding ist, der Staat weiß Gott sei Dank nicht, was ich verdiene. Also wir leben da Gott sei Dank, also ich bin da geschützt informationstechnisch. Aber natürlich wird bei mir erstmal was angesetzt, weil man davon ausgeht, dass ich in Arbeit bin. Und ich kann dann halt auch jetzt nicht sagen, ich lebe von Hartz IV, ja, weil das, ja, also das ist dann nachprüfbar. Und entsprechend hoch ist der Tagessatz.
Okay. Es gibt Menschen, mit denen ich auf Social Media verbunden bin, die auch eher so zu der Kritiker-Sphäre gehören, die immer dann, wenn ich schon mal deutlich gegen die AfD oder gegen den Rechtsruck was gesagt haben, die dann gesagt haben, ja, aber du musst dich doch dann auch nach linksextrem abgrenzen und gegen die letzte Generation. So, ich weiß nicht, ob irgendjemand von denen das hört. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, dass es Menschen gibt, die das hier hören und die im Umfeld sowas hören. Würdest du einmal erklären, was ist für dich Linksextremismus? Bist du Linksextremistin? Und also bring mal ein bisschen Klarheit da rein. Ist die letzte Generation, sind das Linksextremisten? Was wollen die? Jetzt habe ich 4 Fragen gestellt. Hau raus.
Ja, yeah, wir bewegen uns im Bereich der Hufeisentheorie. Ich liebe sie. In Thüringen sehr beliebt. Also der Gedanke, dass quasi die politischen Ränder dann wieder in ihren Ausführungen so sind, dass sie sich eigentlich fast treffen. Genau. Also ich bezeichne mich nicht als Linksextremistin. Auf die Idee kam ich auch noch nie. Sehr, sehr interessant. Ich bezeichne mich als Antifaschistin. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, zu viel Respekt hätte, irgendwie zu behaupten, ich wäre Teil der Antifa, weil ich die Antifa zu sehr schätze und liebe und weiß, dass die schon nochmal andere Dinge tun als ich. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Gewalt, das gibt's leider auch, aber da gucken wir gleich genauer drauf, aber auch einfach im Sinne von, wie sie sich in Gefahr bringen. Genau. Und ich muss sagen, immer wenn ich mit bewusst mit Antifa zu tun habe, man weiß das ja oft nicht, wer Antifa ist und wer nicht. Also wenn ich bewusst mit Antifa zu tun habe, habe ich immer nur erlebt, dass die geguckt haben, dass es mir gut geht und ich irgendwie aus doofen Situationen rauskomme.
Also sprich, du bist auf einer Demo, es gibt Gegendemonstranten, die vielleicht Gewalt...
Also im Normalfall sind die Linken die Gegendemonstranten.
Oder so, ja.
Genau, und Höcke spricht und es ist sehr klar, dass der Hate sich gegen mich wendet, weil ich vielleicht auch ein bisschen provoziert habe und weil sie mich alle kennen, weil ich halt die Pfarrerin bin. Und dann laufe ich garantiert nicht alleine nach Hause. Ja. Also das, genau, sowas wäre so eine Situation. Genau, aber trotzdem bin ich Antifaschistin, weil Antifaschist heißt einfach nur, ich bin gegen den Faschismus und der Faschismus ist eine Ideologie des Hasses und das nicht abzulehnen, fände ich jetzt schon mal falsch. Also genau, ich habe neulich mal bei Quinten kommentiert, wer nicht Antifaschist ist, kann kein Christ sein. Mhm. Also ich finde, das gehört zusammen. So, jetzt diese Frage, wie ist das mit der Gewalt auf den jeweiligen Seiten? Und es ist einfach so, man muss die Statistiken sehr gut angucken. Und das ist, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da draußen ist sehr viel unterwegs, wenn es um die Gewalt rechts und links geht. Und aber man muss dann immer auch erstmal angucken, was wird hier gerade eigentlich als Gewalt definiert. Und es ist sehr klar, dass wir eigentlich nur recht Todesopfer von Gewalt haben. Das Problem ist da schon bei der Statistik, dass die oft als sogenannte Einzelfälle gehandelt werden. Das heißt, dass die These dahinter ist, dass irgendein Spinner, der halt da durchgedreht ist. Und dann kommt das schon nicht mehr als politisch motiviertes Straftat vor in der offiziellen Statistik. Linke Gewalttaten, die tödlich enden, hat, also das ist jetzt, wo ich keine safe Quelle habe, wo ich einfach nur mal eine Referentin von einem anderen Seminar zitiere, die meinte, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß von keiner so, außer so, was da in den 68ern war.
Es gibt verschiedene... Ich hatte bei mir im Klassenraum, es ist immer mal Thema bei mir im Geschichtsunterricht, da gibt's eine Ausstellung, ich versuche den Link gerade hier parallel rauszufinden.
Im Zweifelsfall in dem Podcast immer kommt in die Shownotes.
Kommt in die Shownotes, packe ich auf jeden Fall rein, genau. So, und die, oft wird dann gerechnet von den 90er Jahren an und dann ist das, also so im, es ist im einstelligen Bereich, Linksextreme, das ist irgendwie so 4 Leute oder so. Und aber die 100er Marke im Rechtsextremismusbereich ist deutlich, es sind irgendwie 120 in dem Dreh Menschen, die durch rechtsextremistischen Terror umgekommen sind.
Genau. So. Und jetzt ist die ganz große Frage trotz allem, also ich meine auch Sachbeschädigung oder sowas, damit gehen wir nicht leicht um. Die Frage ist einfach, was ist Gewaltfreiheit dabei auch, ne? Und das ist die Frage, weil wie stufen wir zivilen Ungehorsam ein? Weil du hast ja gefragt, ist die letzte Generation linksextrem? Und was ich sehr beeindruckend fand, war, dass wir bei unserem Protesttraining wirklich eine eigene Einheit gemacht haben, was heißt Gewaltfreiheit. Weil für uns das eins der höchsten Güter ist, dass wir eben sagen, unsere Aktionen sind gewaltfrei. Und deswegen, also genau, ja, natürlich heißt das nicht, dass wir nicht die anderen Menschen um uns herum beeinflussen. Das ist ja das Ziel. Wir wollen ja Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit kriegen wir halt dummerweise nur, wenn wir Leute nerven. Aber wir fügen dabei niemandem physische oder psychische Gewalt zu. Wir versuchen auch tatsächlich, also das sind dann immer so die ganzen Grenzfälle. Also es gibt übrigens immer eine Rettungsgasse, weswegen zum Beispiel, also ich kriege ja all die Witze ab mit anderen nicht festkleben und so. Ich habe mich noch nie festgeklebt, weil ich immer Rettungsgasse bin, also weil ich einfach auch nicht kleben wollte. Und genau, also wir versuchen von unserer Seite das möglich zu machen, was wir möglich machen können, um eben dann auch diese Grenzfälle, wenn sie passieren, und von unserer Seite es möglich zu machen. Das Ding ist ja, sobald da 3 Reihen Autos stehen und die keine Rettungsgasse bilden, ist das nicht mehr ganz in unserer Hand. Genau, und da ist es einfach dieses Abwägen. Und es ist wirklich so, dass ich auch einfach sage, hey Leute, ich wäre so froh, wenn ich da nicht sitzen müsste und wenn ich diesen Scheiß nicht machen müsste. Also ich mache das nicht, weil ich irgendwie Freude dran habe, euch zu ärgern. Ich mache das nicht, weil ich finde, dass ihr es gerade verdient habt, zu spät zur Arbeit zu kommen. Ich mache das, weil ich wirklich andere Wege versucht habe, Also ich habe Parteipolitik gemacht, ich habe Fridays for Future gemacht, und ich merke, wir kommen nicht voran. Und uns rennt die Zeit weg. Also das ist ja immer das, also unsere Psyche kriegt es ja so schön hin, sowas zu verdrängen, wenn die Krise nicht so akut vor meiner Schnauze ist, ne? Aber de facto sind wir eigentlich schon jenseits von allem, dass diese Erde noch lebenswert ist. Du wirst nachher nach der Hoffnung fragen, dann warum du es trotzdem machst.
Da werde ich nachfragen. Da kannst du dich drauf verlassen.
Sehr. Es ist ein bisschen absehbar, was du die Fragen sind.
Was soll ich sagen?
Genau. Aber erstmal müssen wir wahrnehmen, die Lage ist scheiße kritisch. Und deswegen sagen wir, ja, wir nerven euch, aber uns ist eben wichtig, dass dabei diese Gewaltfreiheit da ist, die eben nicht heißt, wir lassen euch in Ruhe. Das ist nicht Gewaltfreiheit.
Ich habe bei der Vorbereitung immer wieder gelesen, dass der Begriff gewaltloser Widerstand oder ziviler Ungehorsam, dass das zentrale Begriffe sind. Ich kenne das aus der Theologie zum Beispiel von Walter Wink, aber auch natürlich die ganze Bürgerrechtsbewegung da, wo da TheologInnen mit drin waren. Weiß nicht, magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Der Begriff Widerstand.
Also wir haben ja heute noch nicht über Bücher geredet, ne? Es gibt ein Buch, das ist die Bibel der letzten Generation. Dieses Buch heißt This is an Uprising. Es gibt leider noch keine deutsche Übersetzung. Ruach jetzt, wenn ihr es übersetzen wollt, bitte tut es. Und das ist ein paar Jahre alt und die Autoren gehen diverses gewaltfreie Bewegungen, Revolutionsbewegungen durch und gucken, was kann man da an Learnings draus nehmen, also aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und Sicht. Und ich finde mega spannend, wie viele Theologen darunter sind, ne? Also da ist auch gerade Bürgerrechtsbewegung in den USA sehr, sehr, sehr wichtig. Martin Luther King. Also mein großes Aha-Erlebnis und ich glaube auch das Aha-Erlebnis von vielen bei uns in der Bewegung war so dieses Martin Luther King. Wir haben alle mindestens einmal, eher öfter in der Schule irgendwas über ihn gelernt. Und das ist der große Held und der ist ja so toll und I have a dream und ne? Es gibt genug Zeitzeugnisse, die davon erzählen, wie Martin Luther King genau die Sachen zu hören bekommen hat, die wir heute zu hören bekommen. Ja, dein Anliegen ist ja toll, aber muss das so penetrant sein und musst du diese Methoden verwenden? Ist das nicht ein bisschen extrem und so? Es gibt einen Brief, wo er im Gefängnis saß und wo er seinen Kritikern geantwortet hat. Und also es gibt von ihm auch so Aussagen, oh Gott, jetzt muss ich es aus dem Kopf machen. Sowas wie, das eigentliche Problem ist nicht der Ku Klux Klan. Das Problem sind die Leute, die eigentlich ja alles gut finden, aber irgendwie dann halt doch wieder alles kritisieren. Und das mal zu realisieren, also zu sagen, in seiner Zeit war der nicht zwingend. Natürlich, es gab diese großen Walks dann am Ende, aber stand er genauso in der Kritik wie heute die Menschen, die sagen, wir müssen was verändern, weil wir gerade auf eine Ungerechtigkeit hinlaufen, die zum Himmel schreit.
Ich fand bei Martin Luther King immer spannend. Man hat die große Rede vor Augen, das hat man in der Schule durchgenommen. Das, was man nicht durchgenommen hat, ist, dass diese Bewegung auf ganz, ganz vielen kleinen, lokalen Initiativen beruht. Dass das der Drive war. Ich fand das spannend, jetzt mal bei der Vorbereitung zu gucken. Die letzte Generation, die gibt es an ganz, ganz vielen Orten. Da sind fast täglich, also jetzt in den nächsten 2 Wochen, gibt's, ich glaube, gefühlt 50 Vorträge, zu denen man gehen kann, wo Leute über Klimathemen und über das, was die letzte Generation zu sagen hat, aufklären und Vorträge halten. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Kannst du vielleicht mal...
Darf ich dich kurz?
Ja, klar.
Weißt du, also es ist jetzt nur ein kleiner Seitenkommentar, aber weißt du, wie geil es ist, mal in einer Bewegung zu sein, die einfach ein krasses Wachstum hat?
Ja.
Also wenn man vorher Parteipolitik gemacht hat, in der Kirche war, im Buchwesen arbeitet, alles so sterbende Zweige, ne? Und auf einmal bist du Teil einer Bewegung, wo es ständig darum geht, neue Leute irgendwie mit den Inhalten vertraut zu machen und eben zu sagen, hier das und das, also wenn du bei uns bist, stehst du für das und das und ständig eben dieses, du schulst Leute und dann schulst du Leute, die andere schulen können und dann, das ist irre, das macht Spaß.
Hört sich so an, da ist viel Energie, das hat mich wirklich beeindruckt. Also von meinen Einblicken, die ich in den Grünen habe, in die Partei, die Grüne, da ist es, glaube ich, auch eher anders.
Es ist letztes Jahr gekippt. Es ist richtig traurig. Also die Grünen hatten tatsächlich steten Zulauf. Also, ne, der ist natürlich langsam abgeflacht gewesen und so, aber dann, also gerade zum Beispiel, wo die Grünen gerade in Thüringen sehr gewonnen haben, war, als Kemmerich Ministerpräsident wurde. Also ich bin auch 2 Tage später eingetreten. Und also bei sowas dann noch, aber letztes Jahr gab es dann irgendwie eine Woche, wo dann auf einmal die Zahlen angefangen haben zu fallen. Das war lustigerweise die Woche, wo ich ausgetreten bin. Also da hat in dem Zusammenhang, hat mich dann irgendein Reporter mal für einen Artikel angefragt. Und genau, also das hat halt dann Gründe, dass, also würde ich jetzt mit meinem, einfach aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dass sie halt einfach ihr Stammklientel schon verraten. Also ich habe mich in Lützerath so geschämt für meine Partei.
Ja. Kann man beim Tagesspiegel finden, eine Ex-Grüne berichtet, warum sie die Partei verlassen hat. Ja, okay.
Wollen wir noch drüber reden, dass ich deswegen auch dem Vizekanzler begegnet bin?
Ah, erzähl. Habt ihr euch auf einer Fähre begegnet? Seid doch nicht. Okay.
In Berlin im RTL-Studio. Ja. Das war auch nicht romantisch. Es war, also genau, aufgrund von diesem Artikel haben mich dann die Scouts von RTL gefunden und mich eben zu einem Format gebeten, ob ich da dazukommen würde, wo eben 3 Menschen des normalen Lebens mit Robert Habeck diskutieren. Allerdings war das so ein typisches Fernsehformat. Also ich war danach sehr unzufrieden mit dem, was ich an Fragen bekommen habe und sagen durfte.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Auch wenn ich da, glaube ich, in den Detailfragen nicht so sprachfähig bin. Aber ja, ich fühle das sehr. Können wir noch das Fass Klimawandel, Klimaleugnung aufmachen? Ich finde das spannend. Ich habe vorhin habe ich in der Vorbereitung noch einen so einen Vortrag angefangen, den jemand von der letzten Generation da gehalten hat. Das ist der Henning gewesen aus Greifswald. Der ist vorne bei der letzten Generation auf der Startseite drauf, der Vortrag. Und der fängt den Vortrag an, indem er in dem ersten Teil so über die, sag ich mal, über den wissenschaftlichen Konsens so redet. Er leitet aber ein damit, ja, wir müssen jetzt nicht jede Studie auswendig lernen. Das ist jetzt einfach so ein Gefühl, was ich euch vermitteln will. Das, was bei mir so ein bisschen angekommen ist, ist, dass sehr häufig diese Frage nach dem, gibt es diesen Klimawandel jetzt überhaupt, ist da nicht vielleicht doch was dran an diesen ganzen Tausenden? Ich meine, es gibt so Leute wie, weiß nicht, wie heißt er hier, Jordan Peterson, einer der bekanntesten amerikanischen, auch irgendwie fromm angehauchten Pop-Wissenschaftler, ist jetzt Philosoph, meine ich. So, und so Leute, die sagen ja, das ist im Grunde ist das ein Hype. Und ich bin jetzt Historiker. Ich gucke mir keine Studien aus dem Bereich Geologie oder aus irgendwelchen klimawissenschaftlichen Disziplinen an. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe aber grundsätzlich ein tiefes Vertrauen in den wissenschaftlichen Diskurs und ich habe mich mit einigen mir bekannten Menschen auseinandergesetzt, die im wissenschaftlichen Diskurs tätig sind und die sagen, ja, das ist schon so. Das hilft jetzt aber nicht den Leuten, die jetzt sagen, Jordan Peterson ist ganz cool und diese Klimasache, das ist alles nur Hype. Wie ist es bei dir? Was hat dich da überzeugt? Wie gehst du an diese Frage ran?
Also für mich war das nie eine Frage. Ne? Also das ist so ein
bisschen.
Bist du
erzogen worden?
Ja, genau. Ich kann noch die Emo-Drüse drücken und sagen, dass mein Vater, der mich da ja sehr geprägt hat, auch noch quasi gestorben ist, als ich 8 war. Ha. Das ist natürlich dann so heiliger Kult. Nein. Tatsächlich ist meine Mutter Naturwissenschaftlerin und meine doch zu wissen, wie man da so ein bisschen unterscheiden kann. Also das eine, den einen Clou hast du gegeben. Ich kenne diesen Typen nicht, von dem du redest, aber du hast gesagt, er ist was für ein Wissenschaftler?
Jordan Peterson ist von den, ja, wie soll ich sagen?
Aber welche Disziplin?
Der ist Philosoph. Philosoph. So, natürlich hat er da auch erstmal nichts zu sagen, aber er ist eben einer der einflussreichsten im Moment.
Genau, aber das ist halt, das, also genau, da müssen wir noch über Wissenschaftskommunikation reden. Ja. Das ist natürlich immer so ein Ding, Ne? Aber erstmal ist so dieses Ding, dass oft, wenn es dann heißt, so und so viele Wissenschaftler sagen, aber der Klimawandel ist Mist, dann muss man erstmal drauf gucken, was für Disziplinen, weil Wissenschaftler.
Psychologe ist der, glaube ich, vergiss, ich habe falsch gesagt. Der ist Psychologe.
Ja, aber auch Psychologe. Also Psychologen sind spannend, wenn wir drüber reden, wie gehen wir mit der Klimakrise um. Da sind die mega wichtig. Also Psychologists for Future, die machen so eine geile.
Ja. Ey.
Klimagefühle, tolles Buch. Sorry, ich bin ein wandelnder Book-Nerd.
Man könnte meinen, du arbeitest in dem Bereich.
Ich weiß auch nicht. Und genau, also das ist erstmal das eine. Dann glaube ich, Klimaleugnung oder also Klimakatastrophenleugnung ist ein Luxusproblem, was wir uns in der westlichen Welt gerade noch so gerade so leisten können. Hm. Weil, aber dann dürfen wir auch wirklich gar nicht hingucken. Also, und auf unseren Reisen in die Südsee auch nicht so genau aufs Thermometer schauen. Die Klimakatastrophe ist da. Sie passiert. Und also da müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Punkt. Und jetzt diese Leugner aber sind maximal so erstmal für sich ein Problem. So ein bisschen wie bei den Corona-Leugnern, wo man einfach davor steht und so denkt so, egal wie ich noch argumentiere, du wirst mir immer dagegen argumentieren. Du siehst auch nicht, dass das, ich würde ja behaupten, in vielen Fällen einfach psychologische Sachen sind. Du willst es nicht akzeptieren, weil das würde ja heißen, du müsstest dich damit auseinandersetzen, was gibt mir eigentlich noch Hoffnung oder so, ne? Und es ist hart. Also Greta Thunberg hat kurz bevor sie so ein bisschen komisch wurde mit Aussagen gegen Israel, hat sie dieses krasse dicke Buch, das Klimabuch, rausgegeben. Also das ist irgendwie also mega dick. Man erkennt es, weil die Climate Stripes das Cover sind. Und das ist quasi immer so 2 bis 4 Seiten, kriegt irgendein Wissenschaftler, der aus seiner Expertise erklärt, was die Klimakatastrophe gerade eigentlich anstellt. Und du gehst, wenn du dieses Buch liest, einmal wirklich durch alle, also du erfährst was über Ozeane, über Permafrost, über Artenvielfalt, über was passiert, wenn dieser Kipppunkt erreicht ist und wenn jener Kipppunkt erreicht ist. Ganz ehrlich, ich, die ich Klimaaktivismus mache, die ich wirklich das Ding nicht negiere, ich kann das nur häppchenweise lesen. Hm. Weil das ist anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir einfach ständig in dieser Weltuntergangsstimmung sind. Das Problem ist, dass diese Weltuntergangsstimmung gerade einfach sehr realistisch ist. Und wenn ich emotional nicht ganz fit bin, was in unserer Gesellschaft gerade einfach auch viele Menschen betrifft, dann gehört es auch zu meiner Psychohygiene, mich an manchen Stellen da abzukoppeln. Aber wenn ich das halt nicht bewusst und reflektierend mache, sondern meine Psyche einfach nur sagt, stopp, will ich nicht, dann komme ich bei der Klimaleugnung raus. Das stimmt nicht für alle Klimaleugner. Es gibt auch Klimaleugner, die irgendwelche anderen komischen Gründe haben, die ich nicht verstehe, weil ich kann auch nicht die Welt erklären. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das an vielen Stellen das ist.
Ich muss auch nochmal nachhaken. Ich würde mir schon zutrauen, jetzt so ein Buch von der Greta Thunberg, von irgendwelchen Wissenschaftlern zu lesen. Ich würde mir, glaube ich, auch zutrauen, ja, weiß ich nicht, so in diesem ganzen Wissenschaftskommunikationsbereich, da gibt's ja schon auch eine Sparte, wo Dinge erklärt werden in einer Art und Weise, die allgemeinverständlicher sind. Also ich glaube, ich traue mir zu, mich da tiefer reinzulesen. Jetzt ist aber bei mir der Punkt, dass ich grundsätzlich Wissenschaft schätze, dass ich denke, das ist ein Diskurs, das ist die beste Chance, die wir als Planet haben, um Fortschritt zu gestalten. Jetzt gibt's aber ganz viele, gerade auch seit Corona, die von dieser, ich habe einmal mit einem von dem Apologetik-Projekt, mit dem Simon geredet, der hat das so verpackt, dass er gesagt hat, naja, in den 60er Jahren, da ist man in wissenschaftliche Seminare reingegangen und hat eben den Profs da Paroli geboten und hat da diskutiert. Und heute macht das eben keiner mehr, heute glauben die einfach alles. Also so dieses zusammen, wenn man den wissenschaftlichen Diskurs ernst nimmt, dann ist man leichtgläubig. Das ist das eine Narrativ. Das andere Narrativ ist eben, man sieht doch an Corona, dass man dem ganzen Laden eigentlich nicht trauen kann, weil so richtig kriegen sie es auch nicht auf die Kette. Hm. Hast du da Gedanken zu?
Also nicht eins zu eins zu deinem Ding. Also weil ich einfach sag, ja klar, unsere Welt, also das, was wir von der Welt verstehen, ist so komplex geworden, dass wir nicht mehr einfach so rausdiskutieren können. Ne? Und die Lösung kann dann nicht sein, dass wir einfach so rausdiskutieren und meinen, das wäre schlau. Also das, was wir sagen, wäre schlau. Diskutieren darfst du immer, aber wenn mir dann jemand was erklärt, dann sollte ich auch zuhören. Es ist, glaube ich, tatsächlich noch eine Bildungsfrage. Also wir lernen jetzt gerade langsam, wie Wissenschaftskommunikation funktioniert und dass wir die brauchen. Aber nur weil ich ein guter Wissenschaftler bin, kann ich noch nicht gut erklären. Und das, da sind wir gerade auf einem Weg. Und dann kommt halt hinzu, dass wir ein sehr marodes Bildungssystem haben, wo natürlich die Frage ist, wie werden Kinder geprägt? Wie wurden wir in der Schule geprägt? Ne? Also Schule ist erstmal was richtig Nerviges und etwas, was mich immer wieder in Leistungszwänge bringt und so weiter. Und dass das dann, also das ist ja, das Bildungssystem ist ja das, was dafür steht, was nachher Wissenschaft wird. Oder was von der Wissenschaft auch ankommt beim normalen Menschen. Und wenn das halt einfach so aufgebaut ist, dass es nicht motiviert, dann, glaube ich, fördert das auch solche Bewegungen.
Ja, ich glaube, ich habe in der Schule, in der Oberstufe habe ich gelernt, wenn der Golfstrom abreißt, dann haben wir ein wirklich dickes Problem. So, und jetzt ist er
wahrscheinlich
quasi,
ist es soweit.
Es ist quasi soweit, also es wird irgendwie so. Und das habe ich damals in einer Art und Weise gelernt, wie es für mich nachvollziehbar war. Und wo ich sage, der Typ, bei dem ich das gelernt habe, das war tendenziell, glaube ich, ein Rechtsradikaler.
Oh, krass.
Ja, schon. Also ich glaube, das war eben lange vor der AfD. Aber von dem, was der da rausgehauen hat, würde ich sagen, also der hat eben durch die Blume, aber manchmal auch nicht durch die Blume, sehr deutlich so Ausländer raus Parolen durchgegeben. Und von dem habe ich das eben gelernt. Und das ist eben spannend. Also auf der anderen Seite glaube ich eben, dass viele im rechten Diskurs, so, und ich muss immer die Begriffe definieren, für mich ist rechter Diskurs, ich meine mit dem Begriff alles, was rechtskonservativ ist, was rechtsradikal ist, was rechtspopulistisch ist, so die rechtsextremistisch, diese verschiedenen, das ist für mich der rechte Diskurs. Da ist ja Klimaleugnung ist ein Riesending. Ich verstehe noch nicht ganz, was die davon haben, weil eigentlich rechts ist ja immer das, was erhalten will. Die müssten ja eigentlich gerade, Konservative müssten das gerade sein. Wobei, da muss man wahrscheinlich auch wieder zwischen rechts und konservativ stärker dann diskutieren, wie man das differenzieren kann.
Ja.
Aber am Ende, also vielleicht noch eben ganz kurz, oder sag direkt, aber ich frage mich eben, da kommen ja eine Demokratiekrise und eine Klimakrise auf einmal zusammen. Und das irgendwie unheilvoll. So, was denkst du?
Ich denke, genau das ist das Ziel von rechts. Und es ist auch die logische Folge. Also, dass wir, wenn wir in eine Klimakatastrophe reinlaufen, dass wir mehr Polarisierung bekommen, dass, also wenn es darum geht, wer kriegt jetzt wie viel Wasser, ist nicht mehr die Frage, wer hat genug Stimmen, sondern die Frage, wer schlägt am besten zu? Oder wer ist schneller? Oder, ne, dann kommen auf einmal die Urinstinkte raus. Und das wird nochmal befeuert, dadurch, dass die Rechten da ihre Interessen durchbringen. Das fängt schon an bei der fossilen Lobby, die einfach jetzt schon durch die Ausbeutung Kohle machen. Es geht aber auch um Machtstrukturen in dem, was da kommt. Und also das sind nicht die kleinen AfD-Wähler, von denen man hier so gern redet, oder WählerInnen, sondern das sind eben die großen Taktiker, die da sich einfach schon ihre Fälle ins Trockene bringen. Genau. Wir hatten ja heute noch keine Bücherempfehlung. Matthias Quent, Klimarassismus. Der ist wirklich, also Matthias Quent ist eine Koryphäe. Der arbeitet, oh Gott, Jena, glaube ich, an der Uni. Und forscht halt zu rechts und eben bei dem Buch dann auch noch mit Klima in Kombination. Ist ganz, ganz spannend, also weil er auch die unterschiedlichen Strömungen beschreibt und gerade dieses mit diesem Bewahrenden. Also es gibt ja auch eine ganz spannende Strömung im rechten Bereich, diese Heimatliebenden, die diese kleinen brandenburgischen Dörfer einnehmen und dann aber halt mit ihrer Ideologie noch dazu und irgendwie so ein bisschen Öko und aber halt gleichzeitig, wir wollen alles deutsch. Und also das gibt schon auch, aber das Bewahrende heißt halt auch, wir wollen unseren Status bewahren und wir wollen eben unsere Annehmlichkeiten bewahren und sei es eben mit dem Auto auf Arbeit fahren zu können.
Lass uns über Hoffnung reden. Ich bringe in dem nächsten Buch über Prozesstheologie raus und die Prozesstheologie hat da, ja, wie soll ich sagen, ein eher nüchternen Ansatz. Die Prozesstheologie sagt, Die Zukunft ist radikal offen. Wir können das hier komplett verkacken. Und Hoffnung besteht nicht darin, dass Gott irgendwann eingreift und die Menschheit davor rettet, diesen Planeten explodieren zu lassen, sondern die Hoffnung besteht darin, dass selbst wenn die Menschheit diesen Planeten zugrunde richtet, dass Gott einen Neuanfang machen würde. Was gibt dir Hoffnung?
Tatsächlich mein Glaube. Also, mein Glaube gibt mir Hoffnung. Mein Glaube ist, glaube ich, inzwischen so, dass ich sag, ich habe die Hoffnung, dass Gott irgendwie am Ende alles gut macht. Wie er das macht, wer bin ich, ihm das vorzuschreiben? Ich merke, ich brauche diese Hoffnung. Also, und das Krasse ist ja, dass gerade so Klimaaktivismus ist ja ganz viel diese Selbstermächtigung. Ich habe dieses Ohnmachtsgefühl, da rollt was auf mich zu, ich kann sowieso nichts machen und auf einmal habe ich wieder was, wo ich sagen kann, okay, zumindest kann ich es ausprobieren. Ne? Also ich habe nichts mehr zu verlieren, dann probiere ich das halt aus und kann wieder was tun. Und es gibt dem, was ich tue in meinem Leben, Sinnhaftigkeit. Aber gleichzeitig, also es ist so eine Wechselbeziehung. Also gleichzeitig könnte ich nichts das machen, wenn ich nicht eine Resthoffnung hätte. Mhm. Und also da tut mir auch gut, dass die Bibel Hoffnung nicht so hoch hängt. Also dass sie, also Glaube und Hoffnung auch sehr sagt, es reicht, wenn da ein Senfkorn ist. Reicht, dicke, Hauptsache, es ist was da. Was ich noch sehr spannend finde, es gibt in der Klimabewegung eine Bewegung, die nennt sich Beyond Hope. Mhm. Weil, also genau, vielleicht noch kurz. Ich hasse diese Trüberpinselhoffnung. Dieses, ja, aber Gott ist doch da und alles wird gut. Also, ich muss schon sehen, dass es gerade einfach nicht gut ist. Also, ich brauche die Realität, sonst ist die Hoffnung für mich nichts wert. Genau, und Beyond Hope nimmt diese Realität sehr ernst. Die sagen eigentlich, also, na, wir sind eigentlich an dem Punkt, dass wir sagen, dieses Schiff wird untergehen. Aber wer wollen wir sein? In dieser Zeit des Untergangs. Wollen wir die sein, die sich ums Wasser kloppen oder wollen wir die sein, die unser Wasser teilen? Hm. Was für ein Mensch möchte ich in so einer Welt sein? Also ein bisschen wie die Musikkapelle, die auf der Titanic spielt. Hm. Wo klar ist, die Titanic geht unter, aber die Kapelle spielt noch. Zu sagen, es ist es auch wert, in dieser Welt ein guter Mensch zu sein. Und es ist es wert, in dieser Welt, also ich bin ja nicht einfach nur ein gut Mensch, weil das halt Vogue ist oder so, sondern ich bin, also dieses ganze Engagement hängt bei mir so tief mit meinem Glauben zusammen, dass ich sag, ich glaube an einen Gott, der Gerechtigkeit möchte. Das ist so meine Standardphrase, das kann man jetzt auch wieder zur Phrase erklären, aber also das ist tatsächlich meine tiefe Überzeugung und ich versuche mich in diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit einzuklinken und daraus mein Handeln bestimmen zu lassen. Und genau, und zu sagen, und es ist es wert, das in dieser Welt zu leben. Gottes Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
Oh, das feiere ich sehr, das ist voll schön. Ich merke, dass was mich an der christlichen Hoffnung, wie ich das sehr, sehr häufig lese und wahrnehme, was mich da stört, ist, dass das so eine einschläfernde Wirkung haben kann. Dieses, ja, wir müssen uns jetzt auch nicht so fürchten vor Klimawandel, weil Gott und weil Hoffnung und am Ende wird alles gut und im Zweifel kommt Jesus wieder und ich frage mich, ob es da nicht irgendwie auch was gegen geben muss. Also, dass man eigentlich viel stärker auch gegen Hoffnung predigen müsste. Oder gegen ein bestimmtes Verständnis von Hoffnung.
Genau, also ich würde sie lieber eigentlich neu entwickeln. Also zum Beispiel eine Hoffnung, die eben auch da sein darf, neben dem ich verzweifle daran und neben dem ich kann es eigentlich fast nicht greifen oder so, aber aufgeben würde ich sie nicht wollen und ich kann auch nicht leben mit diesen, oh Gott, das ist jetzt ein ganz böses oder es ist ein doofes Label, aber also mit den ganz liberalen Ansätzen im Sinne von Gott einfach aussparen und also eine wahrscheinlich falsch verstandene Sölle, die also dass wir nur die Gott hat nur unsere Hände und Füße. Also bei mir ist Gott ein wesentlicher Teil der Hoffnung. Und ich kann ihn, also ich nenne ihn auch Jesus. Und also das hat für mich schon auch viel damit zu tun, wie Jesus auf dieser Welt war. Und ich kann auch von Tod und Auferstehung dabei reden. Genau.
Ich mag ja sehr den Begriff hoffen, wieder hoffen, Paulus, weil das eine Widersprüchlichkeit ausdrückt, die ehrlich ist.
Genau. Ja.
Ich finde es unfassbar gut, wie die Luisa Neubauer oft Worte findet. Also entweder ist die einfach selber genial oder die hat ein gutes Team oder beides. Das ist wirklich stark, auch gerade was sie in der Palästinenserfrage da formuliert hat. Ich ziehe den Hut, finde ich richtig gut. Aber die, finde ich, schafft es auch immer wieder, Hoffnung gut in Worte zu fassen. Für mich in einer Art und Weise, wo die Handlungsmöglichkeiten, das, was wir tun können, dass das hochgehalten wird. Das ist für mich tatsächlich auch sehr prozesstheologisch. Also auf der einen Seite wirklich dieses, wir können es verkacken, vielleicht werden wir das sogar, aber in diesem ganzen Problem, in dieser Klimakrise, die ja irgendwo eine Klimakrise in Zeitlupe ist, und da gibt's trotzdem Handlungsspielraum, und das als Hoffnung zu verstehen, finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt auf jeden Fall. Ja. Wow. Boah. Hast du noch einen Buchtipp am Ende?
Ich hab gerade völlig fasziniert festgestellt, dass wir nicht über systemische Probleme und individuelle Verantwortung geredet haben. Danke dafür.
Ach, wäre das noch so eine Sache gewesen, die...
Das ist tatsächlich was mich an der Christenbubble so ein bisschen ankotzt. Dieses, dass immer, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir darüber, wie wir, also, wie viel wir fliegen und, genau, und gerade als Aktivistin wirst du ja immer gefragt, wie dein persönlicher Lebenswandel ist, und also ich habe kein Auto, können sich alle beruhigen, mein letzter Flug ist Jahre her, ne, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja eigentlich um die Frage, kriegen wir in dieser mehr krass entwickelten Welt es nicht hin, die Systeme so aufzubauen, dass ich überhaupt nicht mehr fliegen muss und dass ich Essen kaufen kann, ohne Plastik zu benutzen. Und also, genau, das ist aber, da haben wir heute nicht gebraucht, war gut.
Ja, ich weiß nicht. Ich merke, dass ich vor Jahren habe ich einmal einen Podcast gemacht mit Michael Rose. Wir waren damals im gleichen Hauskreis. Der ist heute, ich weiß nicht, ob er sogar Professor ist. Jedenfalls arbeitet er an irgendeiner Hochschule im Bereich Nachhaltigkeit. Und dem habe ich damals so eine Frage gestellt, so nach dem Motto, was müssen wir eigentlich machen, um diesen ganzen Klimakram aufzuhalten? Er hat gesagt, weißt du, eigentlich ist das scheißegal, ob du jetzt da was änderst oder nicht. Das müssen die großen Strukturen, müssen das vor allen Dingen regeln. Ja, habe ich erstmal so hingenommen. Wahrscheinlich ist die Wahrheit ja immer, es muss beides sein. Aber ich muss sagen, dass diese Gespräche, so jetzt hör auf, Plastik zu benutzen oder fahr kein Auto oder was weiß ich. Ich merke, das holt mich überhaupt nicht ab. Mich holt das überhaupt nicht ab.
Also, oh Gott, erzähle ich eine fiese Geschichte. Ich war neulich in einem Gottesdienst einer Gemeinde, die ich kennenlernen wollte. Und dann gab es so eine Nachhaltigkeitspredigt, so was wir alles tun könnten. Mhm. Und dann gab es danach so ein Mitbringessen. Und wir saßen da, mein Freund und ich, beide Vegetarier, und wir haben halt also so ein bisschen Salat haben können, ne? Also es war alles mit Fleisch. Und du denkst so, irgendwas stimmt hier nicht.
Aber sind das nicht gerade auch die Sachen, die sich ziemlich krass ändern? Aber vielleicht ist das auch echt eine Stadtperspektive da drauf, wo ich denke, also ich laufe durch ein Lidl und merke, es ist extrem viel veganes Zeug, was ich einkaufen kann. Es gibt so viele, also bei mir in der Umgebung so viele, der beste indische hier, White Elephant, unfassbar guter Inder, ist bei mir ein paar Straßen weiter, kriegst du alles vegan, alles, wenn du willst, zack, gar kein Problem. So, also.
Ich glaube, Köln ist das,
oder? Nee, das ist Offenbach. In Köln, fangen wir nicht an von Köln. Ich sag dir, Köln, alter Falter. Das ist.
Du merkst, ich kenne mich in diesem, also ich wohne hier seit 2 Jahren, ich habe keine Ahnung hier von so diesem Rheingebiet im Westen. Ja.
Beste Gegend. Genau,
also. Oh, ich vermisse schon ein bisschen mein Thüringen. Okay, du wolltest noch einen Buchtipp zum Abschluss?
Ja, auf jeden Fall.
Mir fällt der Titel nicht ein, aber im Prinzip kann man eigentlich alles von ihr lesen, nämlich Maya Göpel. Maya Göpel muss man gelesen haben, wenn man die wirtschaftlichen Strukturen hinter der Klimakatastrophe verstehen will. Und die schreibt richtig geil. Also die ist, ich glaube, VWLerin, also auf jeden Fall Wirtschaftswissenschaftlerin, und zeigt auf, was unsere Wirtschaftstheorien und Systeme uns für Probleme machen.
Mein Prinzip ist ja immer, lehne keine Position ab, wenn du nicht die besten AutorInnen für diese Position gelesen hast. das habe ich noch erweitert durch Thorsten Dietz, der einmal gesagt hat, dass er nur über Dinge äußert und dann auch sagt, dass er nur wenig Ahnung hat, wenn er mindestens 5 Bücher zu einem Thema gelesen hat. Das sind für mich zwei Lebensregeln geworden, die eigentlich, die mir ganz gut helfen, um, sag ich mal so, die grundsätzliche Glaubwürdigkeit oder ein Verständnis für eine Sache zu kriegen. Und da würde ich eben auch sagen, das ist vielleicht einfach nochmal so, dieses ganze Klimaleugner-Ding, das belastet mich tatsächlich sehr, das finde ich sehr, sehr schwierig, wenn ich das auf Social Media wahrnehme, gerade so die Generation TikTok. Und ich plädiere einfach dafür,
und genau.
Boah, dann lest Bücher. Lest, wie hieß sie?
Ja. Aber ich glaube, wenn man selber Buchnerd ist, ne, und du zitierst Thorsten Dietz, der sagt, ein Tag, an dem ich kein Buch gelesen habe, ist ein verlorener Tag.
Er sagt 200 Seiten, habe ich gehört. 200 Seiten.
200, whatever. Oh Gott. Nein, man merkt nicht, dass wir Thorsten Dietz beide gut finden.
Grüße gehen raus.
Aber es gibt einfach Menschen, die sich schwer tun zu lesen, und das ist okay. Also, ne, das ist einfach so, Gott hat uns sehr unterschiedlich gemacht und das merkt man auch an solchen Dingen. Und es ist auch legitim, einen Podcast mit Maya Göpel zu hören oder eine Talkshow, in der Matthias Quent mal eingeladen ist oder. Podcasts gehen auch super. Also ich möchte jetzt, also so sehr ich meine Bücher liebe, es geht auch anders.
Anna, ich fand es total schön, dich kennengelernt zu haben und
danke für die Einladung.
Erstmal schon mal alles Gute für die Prozesse. Vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke und das Teilen von deiner Geschichte. Das war wirklich schön. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich sag mal, bis bald, spätestens auf dem Freakstock, aber vielleicht auch irgendwie vorher. Mal sehen. Wir bleiben im Kontakt. Vielen Dank dir.
Sehr cool.
Bis dann.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.